Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Kunina. Das Projekt Green Living Heidesee in der amtsfreien Gemeinde Heidesee bei Berlin stellt einen wegweisenden Ansatz für nachhaltiges Bauen im Einklang mit der Natur dar. Mit dem klugen Einsatz von Dach- und Fassadenbegrünung sowie ökologischen Materialien minimiert das Architekturbüro Soldkan AG den Eingriff in die Natur, während es gleichzeitig modernes Wohnen fördert. Ich sprach mit dem ausführenden Architekten Tassilo Soldkan über das Projekt. Hallo und willkommen im Podcast Fassadentechnik im Gespräch. Herr Soldkan, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön. Vielen Dank für Ihre Einladung.
Sie möchten heute mit uns über Green Living Heidesee sprechen. Können Sie uns zunächst kurz eine Einführung in das Projekt geben und vielleicht auch einmal über Ihr Unternehmen sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie an diesem Projekt arbeiten?
Ich bin direkt angesprochen worden, weil wir uns seit mittlerweile 13 Jahren darin verstehen, ökologisch zu bauen. Es war mir also immer schon ein Bedürfnis, seit es mit dem Green Deal 2015 immer ein Thema war, in den nächsten 10 Jahren müssen die Gebäude alle ökologisch sein, sie dürfen keine Energie mehr verbrauchen und wir sollen CO2 einsparen, habe ich mich mit diesem Thema befasst. In dem Zusammenhang haben wir das auch veröffentlicht auf unserer Internetseite und wir haben auch nur Bauvorhaben, die so diesen ökologischen Anspruch haben. Und dabei ist es egal, ob das ein Wohngebäude ist, ein Gewerbegebäude ist oder sogar, wie hier in Schwalde, beispielsweise ein Industriegebiet über 200 Hektar, die komplett ökologisch gebaut werden. Dieses Projekt bin ich direkt darauf angesprochen worden, aufgrund dieser Tatsache, dass ich dann in der Region wohl bekannt war. Und hier ging es genau darum, dass ein Wohngebäude am Wasser mit genau diesen Vorgaben realisierbar sein soll.
Jetzt sind ja die Hauptziele des Gebäudes, Sie haben es gerade eben gesagt, also dieses ökologische Bauen. Dabei geht es auch um das Bauen mit dem Baumaterial Holz und um Fassadenbegrünung. Mögen Sie darauf einmal eingehen?
Wir müssen jetzt dabei berücksichtigen, dass wir nahe an einem Naturschutzgebiet sind. Sie haben dort einen komplett funktionierenden ökologischen Raum, der derzeit auch direkt am Wasser vor allem touristisch genutzt wird. Die Gemeinde ist daran interessiert, auch Flächen für Wohnungen zu haben. Das heißt, Leute, die dorthin ziehen. Solche Gemeinden haben oftmals das Problem, dass sie dann irgendwann nur noch so eine sommertouristische Städte sind oder Orte sind und sind dankbar dafür, wenn sich so ein bisschen normales Leben dort einbringt. Deshalb wurde dieses Grundstück durch meinen Auftraggeber im Zusammenhang mit der Abstimmung des Bürgermeisters Herrn Langner ausgewählt, da möglicherweise Wohnungsbau zu machen. Und zu Anfang war es dann auch so, dass die Überlegung bestand, ganz normale Häuser hinzubauen, wo ich gesagt habe, nein, genau das dürfen wir also nicht mehr machen. Wir sollten zusehen, dass der Entsiedlungsgrad möglichst groß ist. Und dann sollten wir in Holz bauen, weil Holz hält hunderte von Jahren und speichert das CO2, was der Baum selber eben angesammelt hat. Und das hat durchaus seine Berechtigung. Und diese Häuser, ganz speziell an einer Landschaft, die so ein bisschen wie so eine Dünenlandschaft nachher am Ende aussieht, am Wasser, stehen die Häuser auch wirklich wie in so einer Düne auf Stelzen. Also das heißt, die Häuser schweben über diesem ganzen Gelände. Die Autos können unter diesen Gebäuden stehen, sodass dann also nicht nur für Parkflächen, für Autos oder so irgendwelche Flächen versiegelt werden müssen. Das heißt, wir haben dort einen Versiegelungsgrad, nicht städtebaulich, aber ökologisch, der ungefähr bei Null liegt, weil wir alle Flächen, die wir versiegeln zum, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, mit anderen Kompensationsmaßnahmen noch verbessern. Dazu gehört die Dachbegrünung. Dazu gehört aber in jedem Fall die Fassadenbegrünung, weil die Fassadenbegrünung ein Muss sein sollte, um genau diesen ökologischen bilanziellen Möglichkeiten etwas zu bieten. Es kommt nebenbei zusätzlich sehr vorteilhaft für die Gebäude, weil Fassadenbegrünung immer die Gebäude schützt und auch für ein Kleinklima sorgt. Und viele, die der Annahme sind, dass eine Fassadenbegrünung nicht vorteilhaft ist für ein Gebäude. Nein, ganz im Gegenteil. Jedes Gebäude, was also eine Fassadenbegrünung hat, hält nicht nur wesentlich länger, sondern hat auch noch ein viel, viel besseres Klima und hat auch einen gewissen Wärmeschutz, auch wenn man den nicht wirklich heranziehen kann, rein technisch nach der GEG ihn heranziehen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass die Gebäude eine bessere Wärmebilanz haben.
Da muss ich jetzt mal einhaken und fragen, jetzt auf der rein technischen Seite, eine Fassadenbegrünung ist immer, zumindest im Fassadenbereich, ein Brandschutzthema. Jetzt haben Sie aber Gebäude, glaube ich, die nur in den zweiten oder dritten Stock gehen. Das heißt also, da fallen diese Regelungen weg. Ist das korrekt?
Ja, erstmal grundsätzlich sind Einfamilienhäuser und Doppelhäuser dort an den ganzen Brandschutzthemen nicht in Belang. Das ist komplett richtig. Dadurch sind diese Dinge sehr, sehr einfach. Aber nein, ich möchte nicht sagen, dass Fassadenbegrünung ein Problem für den Brandschutz ist. Weil wir haben viele Gebäude, die selbstverständlich auch mit, sogenannte mittlere Gebäude mit mehr als 4 Geschossen, sogar Gebäude, was wir derzeit planen, mit 20 Geschossen, eine Fassadenbegrünung bekommt. und das ist machbar. Das ist jetzt kein Brandschutzproblem, sondern das ist eine Aufgabe, die man lösen kann, wie alle anderen Brandschutzthemen, die in irgendeiner Form im Zusammenhang mit einem Gebäude gelöst werden können.
Jetzt müssen Sie mir verraten, wie Sie dieses Problem gelöst haben. Haben Sie dafür ein Bewässerungssystem integriert oder handelt es sich zum Beispiel um Stauden, die in separaten Töpfen sind und nicht direkt an der Fassade befestigt sind? Wie sind Sie bei, jetzt, das ist zwar jetzt ein anderes Projekt, aber wie sind Sie mit diesem Problem umgegangen?
Na, grundsätzlich bedeutet ja nicht, dass wenn wir ein Holzhaus bauen, dass die Fassade aus Holz besteht. Die kann ja verputzt sein und somit ist sie nicht brennbar. Auch im Zusammenhang mit Holz kann man sich vorstellen, dass es nicht brennbar ist. Aber das wäre ein anderes Thema, da würde das jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber grundsätzlich haben wir Erkner, ein Gebäude, was komplett aus Holz gebaut wird. Ich sage mal Holzhybrid, weil die Treppenhäuser aus ökologischem Beton, also auch CO2-neutral hergestellt werden. Die Fassaden werden verputzt mit einem Silikatputz beispielsweise. Sie können auch mineralisch geputzt werden. Und genau da ist der Punkt. Wenn sie mineralisch verputzt werden, sind sie nicht brennbar. Und jetzt kommt ja die Frage, wenn überhaupt eine Berankung brennen sollte, würde sie das auf das Gebäude überschlagen? Nein, das tut es erstmal grundsätzlich nicht, weil es gibt so Kriterien, dass eine bestimmte Temperatur erreicht werden muss. So zum Beispiel 1000 Grad bei einem 30-minütigen Fall, um den sogenannten F30-Fall zu verursachen. Das findet draußen nicht statt. Das heißt, eine Fassadenbegrünung kann theoretisch abbrennen. Damit wird das Haus nicht abbrennen. Selbstverständlich nicht. Es gibt bestimmte Kriterien, die man mit Sicherheit sicherstellen muss. Und da werden dann entsprechende Schotts in der Fassade vorgesehen. Also horizontale Abschnitte, die das verhindern, dass ein Radüberschlag möglich ist, sofern es notwendig ist, weil das beispielsweise die Gebäudearchitektur, also die Geometrie erforderlich macht. Nein, grundsätzlich können Sie davon ausgehen, eine Fassadenbegrünung ist nicht Thema für einen Brandschutz bei Gebäuden mittlerer oder auch geringerer Höhe. Das heißt, die normalen Häuser mit bis zu 4 oder 5 Stockwerken hoch stellen die sich nicht dar. Möchte ich auch daran erinnern, dass es ganz normale Gebäude in Berlin gibt, die eine Fassadenbegrünung haben, Brandwände, die begrünt werden, wo die Begrünungen um die Häuser herumgehen. Stellt sich doch nicht als Problem dar. Nein.
Ja, lassen Sie uns mal zu den Pflanzen zurückkehren. Sie haben ja gerade über die Versiegelungsflächen auch gesprochen. Und es werden ja vor allem, so stand es in der Pressemitteilung, heimische Baum- und Staudenarten genutzt. Welche Arten wurden ausgewählt, damit es eine Mischung, so stelle ich es mir vor, zwischen intensiver und extensiver Begrünung gibt? Und was macht das Ganze ökologisch nachhaltig?
Also wenn wir von Fassadenbegrünung sprechen, wird oftmals über eine Fassadenbegrünung gesprochen, die bewässert werden muss, die bereits eine Technik braucht, die in die Fassade eingebracht werden muss. Da gibt es viele Systeme, da bin ich weit weg von. Wir machen ganz normale bodengebundene Gewächse. Dazu gehört zum Beispiel Jelangaliba. Das ist eine Pflanze, die einen immergrünen Eindruck hinterlässt, obwohl sie die Blätter abwirft, bevor die nächsten Blätter kommen und auch schön blüht. Diese Pflanze hat die Möglichkeit, eben 15, 18, im Zweifel sogar 20 Meter weit zu wachsen und ist bodengebunden. Und damit erstmal grundsätzlich auch ganz normal wie jede andere Pflanze in den Gärten nicht einem bestimmten System unterworfen. Worauf man ein bisschen achten muss, wenn man Pflanzen nimmt, und da ist die Vielfalt ist groß, ich will jetzt auch keine einzelnen Pflanzen nennen. Es gibt vielleicht ein paar Pflanzen, die man ausschließen sollte, die nicht heimisch sind oder die auch giftig sind, die man ausschließen sollte. Es gibt Pflanzen, die auch in der Schweiz inzwischen verboten wurden oder die in Deutschland nicht auf der Empfehlungsliste sind. Es gibt Pflanzen, die durchaus vernünftig sind und nicht selbstklimmend, das ist meine Empfehlung, ganz dringend nicht selbstklimmende zu nehmen, wie Efeu. Das lässt sich in einem größeren Gebäude schwer halten. Wenn Sie ein kleines Gebäude haben, haben Sie die Möglichkeit zu schneiden und die Flächen zu begrenzen. Und wenn das im Zweifel nicht gemacht ist, ist das ganze Haus überwuchert und dann ist es auch so, dass die Fenster oftmals herausgeschnitten werden müssen. Das ist immer eine Frage, wie will man damit umgehen? Wir empfehlen Pflanzen, die nicht selbstklimmend sind, an den Flächen wachsen, die dafür vorgesehen sind. Die Ranghilfen, die wir dafür benutzen, sind die, die auch aus Streckmetall zum Beispiel bestehen, dass sie auch eine wirklichen vernünftigen Grundlage haben zu wachsen, aber nicht darüber hinaus. Das muss man aber bei der Architektur bei größeren Gebäuden immer berücksichtigen.
Nun haben Sie auch gesagt, dass die Gebäude, die Sie entwickeln werden, besonders energieeffizient sind. Unter anderem wird Photovoltaik eingesetzt. Sie sprechen sogar von Energieautarkie. Können Sie das einmal ausführen?
Wir haben bei dem Energiebedarf über mehrere Gebäude eine sehr, sehr unterschiedliche Energienutzung. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Siedlung, das sind eben mindestens 20 Häuser. Dann werden die Bewohner sehr, sehr unterschiedliche Lebenszyklen haben. Wenn ich den Strom als Hauptenergieträger, als umweltgerechten Hauptenergieträger, der aus Windenergie oder PV-Anlage hergestellt wird, als Grundlage nehme, dann habe ich das zu speichern, was mehr verbraucht wird, als an einem Tag geliefert wird. Und da liegt genau der Witz der ganzen Sache. Wir brauchen Speichersysteme, und da haben wir Speichersysteme ausgewählt, die über viele Monate auch speichern können, ohne den Energieverlust zu haben. Die auch funktionieren, wenn es draußen minus 20 Grad sind und trotzdem ihre Energie halten können. Und diese Produkte, die wir jetzt ganz neu in einer Siedlung nutzen werden, haben die Möglichkeit, den Energiebedarf zwischen 100-110% über das ganze Jahr zu liefern. Und das nenne ich dann Autarkie. Also das bedeutet, ich habe den Strom für Heizung, ich habe den Strom für Haushalt und ich habe den Strom auch für mein Auto, für die Elektromobilität. Weil die Autos mir dabei helfen, selbst als Energiespeicher beidseitig eben für eine Siedlung den Strom zu nutzen. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, und ich muss den Worst-Case-Fall machen, weil die Nutzungsdinge sich vielleicht stark unterscheiden, dann muss ich das sehr, sehr überfrachten. Wenn ich das aber über mehrere Häuser mache, habe ich sehr unterschiedliche Nutzungen. Der eine fährt häufiger mit dem Auto, der andere weniger. Der eine hat Nachtschicht und ist dadurch zu der Zeit nicht da, wenn der andere da ist. Das heißt, diese unterschiedlichen Lebenszyklen, die machen das immer wahrscheinlicher. Deshalb ist unbedingt darauf zu achten, dass man so ein Areal jetzt schafft. Und hier in diesem Heidesee-Projekt Green Living ist es so, dass wir ein Gebäude haben, was voll ist mit Batterien, um wirklich den Gesamtbedarf vom Sommer über den Winter, von Nacht über Tag zu bedienen. Und das ist genau das Konzept.
Sie scheinen ja ein großer Verfechter Dachbegrünung und Fassadenbegrünung zu sein. Können Sie uns die Vorteile denn ausführen?
Ja, es gibt das Kleinklima, selbstverständlich. Es gibt den Luftpuffer zwischen der Fassade und der Dachbegrünung. Es gibt eine Reduzierung der Abstreifwinde. Wenn Sie ein Gebäude in einen Windschatten stellen, stellen Sie auf einmal fest, dass das Gebäude weniger Energie braucht. Nachweislich. Dafür gibt es bereits schon die ersten Häuser, die in Berlin als sogenannte Energiesparhäuser gebaut wurden. Die wurden so errichtet, dass sie jeweils im Windschatten stehen. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie in einem Hauseingang stehen, einer Busstation in einem Hauseingang und es ist Winter, dann haben Sie das Gefühl, es ist warm. Sie frieren nicht so sehr. Und die meisten Leute denken, naja, der Hauseingang ist warm, weil das an dem Haus ist und das Haus gibt ein bisschen Wärme ab. Weit gefehlt. Jetzt würden Sie genauso in einer Busstation stehen, die ringsherum aus Glas, die Temperatur ist exakt gleich und trotzdem haben Sie das Gefühl, es ist wärmer. Und dabei geht es nur darum, dass die Energie, nämlich Ihre Wärmeenergie, die Sie abgeben, die wird weggetragen durch Wind. Wenn Sie also schaffen, dass die Oberflächen der Fassaden weitestgehend nicht mehr durch den Wind die Energie abtragen können, haben Sie einfach eine bessere Energiebilanz. Und eine Fassadenbegrünung macht das. Das ist relativ einfach. Das ist auch nachgewiesen, wird nicht Thema der GEG sein, aber die Soll-Ist-Gleichstellung an dieser Stelle ist überraschend vorteilhaft.
Jetzt ist natürlich so ein großes Thema die Wartung. Wie ist es mit einer grünen Fassade? Wie wird es sein bei Green Living Heidesee?
Sie werden sie nicht warten müssen. Wenn Sie eine Fassade begrünt haben, ist sie weitestgehend von UV-Strahlen, die ja materialermüdend wirkt, geschützt. Sie ist weiter geschützt vor diesen hohen Temperaturunterschieden. Und Sie werden dorthinter sehr wahrscheinlich nicht die Fassade in bestimmten Zyklen machen müssen. Ja, es kann sein, dass es mal nach 40 Jahren durchaus passieren könnte. Nicht unbedingt. Es gibt viele Häuser, da sind die Fassaden nie gemacht worden, weil die Fassadenbegrünung immer funktioniert hat. Das heißt, wir haben mit der vernünftigen Fassadenbegrünung, die ja vor der Fassade und nicht direkt an der Fassade ist, einen Schutz. Und dann haben Sie diese Themen nicht. Aber sollte das mal so sein, dass Sie die Fassade instand setzen müssen, dann lässt sich diese bodengebundene Anlage, die lässt sich auch abräumen. Wenn Sie also ein Trägersystem davor haben, was Sie lösen, können Sie im Prinzip die gesamte Einheit einer Fassade auf dem Boden abklappen, können die Fassade in Ordnung bringen und können sie wieder hochklappen. Das geht begrenzt, je nachdem, was Sie für eine Pflanze haben, aber bodengebundene Pflanzen lassen das grundsätzlich zu.
Und wie ist bei der Wartung der Begrünung?
Na, das ist das gleiche Thema, als wenn Sie einen Garten pflegen oder nicht pflegen. Wenn Sie sowas der Natur überlassen, dann ist es nicht schädlich. Das ist ein persönlicher Anspruch dessen, wie es aussieht. Wir müssen darauf achten, dass eben genau Pflanzen, die nicht selbstklimmend sind, das Gebäude nicht beherrschen werden. Das heißt, Pflanzen können nicht einfach 180 Grad um die Ecke wachsen. Sie werden an bestimmten Stellen einfach ausgebremst, hängen im Zweifel herunter. Das muss nicht unbedingt jedem gefallen, aber es ist für so ein Gebäude funktioniert. Wenn Fassaden beispielsweise mit Erkern und Balkonen versehen sind und da sind Fassadenbegründungen drin, dann hängen die runter. Bei kleineren Gebäuden würde es bedeuten, ähnlich wie Sie es bei einer Buche haben, die ja auch ihre Äste immer herunterhängen lässt, wie so ein Bubikopf, dass sie dann mit einer normalen Leiter auch die Pflanzen einfach unten abschneiden können. Alles andere kann sich selbst überlassen. Sie haben dort nicht die Notwendigkeit, dass sie Pflanzen beschneiden müssen. Das ist nicht der Fall.
Kommen wir zurück zu Green Living Heidesee. Neben dem Wohngebäude gibt es auch, ich sag mal, Gewerbeflächen, wo BesucherInnen und BewohnerInnen zusammenkommen können. Um was handelt es sich genau?
Sie sprechen mich jetzt auf das Gemeindehaus an, also dieses Gemeinschaftshaus. Also erstmal, wir brauchen ein Gebäude, wo wir die vielen Batterien unterbekommen müssen. Dieses Gebäude ist zweigeschossig und das ist tatsächlich so, dass es ein kleines Geschäft gibt, was Radfahrer was anbietet. Ein kleiner Shop, wo es einen Kaffee gibt, wo man Dinge des täglichen Bedarfs kaufen kann. Berlin würde man dazu sagen, das ist ein Späti, aber ich will das Wort wirklich nicht so verwenden. Das ist ein Laden, der nicht spät geöffnet hat, aber alle Tage geöffnet hat und den täglichen Bedarf bedienen könnte. Der hintere Bereich dieses Gebäudes ist nur Technik. Das Gebäude hat eine zweite Etage und wir haben es so gewählt, dass diese zweite Etage auf der Ebene der Brücke ist. Wenn Sie diese Fahrradbrücke nämlich ja langfahren, dann sind Sie ein Geschoss höher. Und wenn Sie ein Gebäude dort nebenstellen würden, dann würde dieses Gebäude so sein, dass Sie auf das Dach sehen und Sie würden nicht diesen Kontakt von der ersten OG zu den heranfahrenden und vorbeifahrenden Radfahrern haben. Denn wenn die zweite Etage, und so haben wir uns das gedacht, eine Fläche wäre, die gastronomisch genutzt werden kann, also die sowohl von den Bewohnern dieser Siedlung als auch innerhalb dieser Gemeinde genutzt wird, die gegebenenfalls von dem Gastronom oder kleinen Shop-Anbieter mitgenutzt und angeboten werden kann, damit es ein Catering-Angebot geben kann. Und die, die da oben sitzen, sitzen auf Augenhöhe mit denen, die über diese Brücke fahren. Und genau damit besteht dann auch dieser menschliche Kontakt. Ich fahre dran vorbei, ich sehe dort Leute, ich sehe dort die Räume und werde praktisch mit diesem Ort auch konfrontiert und der bleibt dann in Erinnerung für die nächste Möglichkeit. Gleichzeitig hat aber auch dieses Gebäude eine Schutzfunktion, weil die Brücke möglicherweise auch gewisse Geräusche machen könnte. Also viele Leute, die daran vorbeifahren, dieses Gebäude absorbiert auch Schall und damit werden die Häuser, die dort eben stehen, ein bisschen vor der, ich sage mal, Fahrradhauptstrecke ein bisschen abgefangen.
Wir kommen jetzt quasi schon zu meiner letzten Frage. Mir scheint also, Green Living Heidesee ist nicht nur eine weitere Möglichkeit zu wohnen, sondern ist eine Mischung aus Natur und Wohnen. Ist das ein Zukunftsprojekt? Wie sieht es in der Zukunft für die Fassade aus? Nicht nur die Fassade für, ich sag mal, Einfamilienhäuser, sondern auch Hochhäuser, Bürogebäude und dergleichen. Was ist da Ihre Vision?
Es sollten Flächen immer begrünt werden. Grundsätzlich nicht alle. Das hat durchaus auch einen architektonischen Grund, eine Fassade manchmal nicht zu begrünen. Aber meine Vision persönlich ist, dass so viele Flächen wie möglich begrünt werden sollten. Bei Wohngebäuden gibt es Flächen, die zum Beispiel nicht so stark mit Fenstern versehen sind. Die Nordseite oder die verlärmte Seite, weil ja auch die Fassadenbegrünung sehr viel Absorptionsfläche für Schallschutz bietet. Wenn wir bei gewerblichen Gebäuden herangehen, ja, dann ist die Fassadenbegrünung für meine Begriffe ein Muss. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das irgendwo von einem Gewerbetreibenden oder einer Produktionsstätte negativ beurteilt werden könnte. Wir haben das in so und so vielen Beispielen gezeigt, dass es vorteilhaft ist. Meine Vision ist, dass sämtliche Flächen begrünt werden müssen und dass wenn wir in den Bebauungsplänen berücksichtigen, dass das auch gemacht wird. Ich bin selber Abgeordneter einer Gemeinde mit 10.000 Einwohnern, wo ich maßgeblich auch teilnehme an den Planverfahren. Und da werden solche Dinge auch von mir vorgeschlagen, sodass dann die Fassadenbegrünung nicht durch irgendwelche anderen scheinökologischen Argumente kompensiert werden. Dachbegrünung und Fassadenbegrünung muss ein fester Bestandteil unserer Architektur werden und die Akzeptanz wird damit dann auch steigen und wir werden uns alle einen großen Gefallen tun.
Das ist ein schönes Statement zum Schluss. Herzlichen Dank, dass Sie uns das Interview gegeben haben.
Vielen, vielen Dank für die Frage und gerne wieder.
Machen Sie es gut. Viel Erfolg weiterhin.
Danke. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Für Soltkan muss die Dach- und Fassadenbegrünung fester Bestandteil der Architektur werden. Ihre Vorteile überwiegen etwaige Herausforderungen bei der Wartung. Für ihn sollte sie sogar in den Bebauungsplänen vorgeschrieben werden, um so viele Flächen wie möglich zu begrünen. Mehr über das Projekt Green Living Heidesee können Sie auch in der Fassadentechnik 423 nachlesen. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Fachzeitschrift Fassadentechnik finden Sie auf www.fassadentechnik.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Auf Wiederhören.